NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und mir gegenüber sitzt heute der Autor und Übersetzer Stefan Moster. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Stefan Moster, Sie sind nicht nur Autor von Romanen, mehrfach preisgekrönter Übersetzer aus dem Finnischen, sondern auch jemand, der den Chorgesang sehr schätzt. Vom Glück im Chor zu singen, das ist der Titel Ihres gerade im Inselverlag erschienenen Buches, in dem Sie den unterschiedlichen Aspekten von Chorgesang auf den Grund gehen. Also vom Männergesangsverein über die Tradition der Knaben und Mädchen, der Frauen und der Gemischten und der queeren Chöre. Da geht's um Harmonie, um Repertoire, um Geschichte, um Gegenwart. Warum wollten Sie denn über den Chorgesang schreiben?
Wahrscheinlich, weil ich selbst in einer Familie groß geworden bin, in der alle im Chor singen. Und ich der Einzige, der es nicht getan hat, außer gelegentlich.
Warum haben Sie es nicht gemacht?
Weil ich so unstet gelebt habe immer. Chorgesang verlangt Verbindlichkeit, aber ich weiß, wie es ist zu singen, weil ich eben immer wieder aufgefordert wurde, mitzumachen. Da wurde überhaupt nicht gefragt, dann bekam man ein Blatt in die Hand gedrückt mit den Noten und dann sang man, oder es ist eigentlich immer noch so, gelegentlich bei runden Geburtstagen und Ähnlichem. Und mich interessiert immer, die Dinge zu hinterfragen, die für uns selbstverständlich sind. Und der Chorgesang war immer präsent, seit meiner Geburt praktisch. Und irgendwann dachte ich, das ist eigentlich interessant. So viele Leute sind begeistert davon, es ist ein Massenphänomen. Was macht es eigentlich aus?
Und ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Chorsängerinnen und Sänger um sich rum hat, da wird ja auch zu Hause geübt und geschmettert. Das heißt, sie sind in einem Haus voller Gesang aufgewachsen. Ist schön.
Ja, also ist immer, klar, Gesang ist immer schön, auf jeden Fall. Ja.
Sie haben sich beruflich allerdings erstmal nicht der Musik, sondern dem Schreiben zugewendet. Sie waren Dozent an Universitäten in München und Helsinki, haben lange in Finnland gelebt, mir gerade verraten, dass Sie zur Hälfte immer noch in Finnland leben. Sie übersetzen aus dem Finnischen und außerdem haben Sie etliche Romane verfasst. Zuletzt erschien im Jahr 2023 der Roman »Bin das noch ich?« und das ist eine Geschichte über einen Geiger, der seine linke Hand nicht mehr unter Kontrolle hat und sich dann auf eine Schäreninsel durch Vermittlung einer Freundin und Kollegin zurückzieht und da so sein Leben überdenkt und sich auch fragt, wer bin ich denn noch außer diesem Musiker? Also Musik spielt in vielerlei Hinsicht in Ihrem Leben eine Rolle.
Ja, das ist etwas, was ich selbst entdeckt habe. Also ich weiß nicht genau, ich habe natürlich Musik gespielt, seit ich Kind war, von der Blockflöte angefangen. Hm. Später habe ich Oboe gespielt und so weiter, aber ich bin irgendwann, ich glaube als Jugendlicher, bin ich in Konzerte gegangen, allein, ohne dass meine Freunde das irgendwie wussten. So, das ist ein Kosmos für mich gewesen, irgendwie auch eine faszinierende Welt, in der zum Ausdruck kommt, wozu der menschliche Geist eigentlich in der Lage ist. Was sich alles in einem Menschen abspielen kann, also ein irrsinniger Reichtum, der sich da auftut, das hat mich fasziniert.
Dann habe ich es eben so am Rande erwähnt, dass Sie in Finnland gelebt haben, noch leben und aus dem Finnischen übersetzen, viele Preise für Ihre Übersetzungen bekommen haben. Warum hat die finnische Sprache und Finnland Sie so fasziniert und angezogen?
Ja, also die Geschichte ist nicht so wahnsinnig interessant, aber sie hat gar nicht mit der Sprache selbst angefangen. Also ich glaube, das Erste, was mich interessiert hat, war, dass sie so fremd war. Und dass sie am Rand gesprochen wurde. Also als junger Mensch hatte ich da ein Faible für das Marginale und das Fremde. Ich dachte, ich will mein Gehirn irgendwie einem anderen Klang, einer anderen Sprechweise, Grammatik aussetzen. Das war eigentlich das Erste. Und dann irgendwann, wenn man eine Sprache lernt und kann, dann ist es gar nicht mehr entscheidend, wie der Klang der Sprache an sich ist, sondern was man mit der Sprache zum Klingen bringt, natürlich. Aber nichtsdestotrotz hat die Sprache einen ganz eigenen Sound, einen eigenen Klang, wobei das natürlich immer auch darauf ankommt, wer spricht und was er sagt.
Ja, und vor allem, ich glaube, für Menschen, die die Sprache, das Finnische nicht sprechen, ist allein das Schriftbild schon faszinierend, denn so viele Vokale hintereinander gibt es, glaube ich, in keiner anderen Sprache.
Das ist richtig, das wollte ich gerade sagen. Also die ist halt sehr vokalreich, die Sprache, und deswegen also klangvoll.
Ja, tatsächlich, musikalisch auch.
Das kann man so sehen, ja.
Stefan Moster, wir werden ganz detailliert heute über Chöre sprechen, über die Geschichte der Chöre in Deutschland, Chöre, Amateurchöre, das ist damit gemeint. Und wir werden einigen Dingen auf den Grund gehen. Das machen wir gleich nach einer ersten Wunschmusik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar hören wir den Rias Kammerchor unter der Leitung von Marcus Creed mit Figure Humaine, einer Kantate von Francis Poulenc, auf einen Text von Paul-Éluard de Tous les Printemps du Monde. Was ist das für eine Musik und warum ist sie wichtig? Die spielt auch in Ihrem Buch eine Rolle.
Ja, aus vielen Gründen ist sie wichtig, aber zum Ersten zeigt sie eigentlich, was Chorgesang ist. Das ist zwölfstimmig, da liegen zwölf verschiedene Stimmen übereinander und bilden zusammen eine spannungsvolle Harmonie. Das ist sozusagen das Besondere, was Chorgesang ausmacht, was nur im Chorgesang möglich ist, also was nur mit der Stimme und dem Körper erzeugt wird. Und es ist gleichzeitig eine Art von Musik, die mit dieser Mehrstimmigkeit über die normalen gängigen Hörgewohnheiten etwas hinausgeht und es gewissermaßen vertraut macht damit, mit diesem Phänomen, dass man mehrere Stimmen zum ungewohnten Zusammenklang bringen kann.
Dann hören wir uns das erstmal an. NDR à la carte. Wir hörten den Rias Kammerchor unter der Leitung von Marcus Creed mit Figure Humaine, einer Kantate von Francis Poulenc, auf einen Text von Paul-Éluard de Tous les Printemps du Monde. Und das war Wunschmusik unseres heutigen Gastes, des Autors Stefan Moster. Und das Stück ist ja auch Thema in Ihrem Buch, dem Buch, in dem es darum geht, was für ein Glück es bedeutet, im Chor zu singen. Und wir haben gerade genau das hören können, was Sie schon angedeutet haben, diese zwölf Stimmen, die sich so dicht wie möglich übereinander legen. Das ist schon eine ganz faszinierende Kunst, für Chöre zu schreiben, oder?
Unbedingt, ja. In dem Fall ist ja auch so, dass Poulenc das Stück geschrieben hat zur Zeit der deutschen Besatzung Frankreichs, also im Warten auf die Freiheit. Da drückt sich Sehnsucht aus, da drückt sich was Existenzielles aus. Und er hat gesagt, er wollte das unbedingt sozusagen mit den nackten Stimmen machen. ohne Instrumentalbegleitung, um zu auszudrücken, weil man mit dieser Mehrstimmigkeit seiner Ansicht nach am besten zum Ausdruck bringen konnte, wie die nackte Sehnsucht sich anhört.
Nun sprechen wir in dieser Stunde über Chöre, über Amateurchöre und über das Singen im Chor. Und ich würde gern ganz an den Beginn Ihres Buches gehen, denn Sie nehmen uns mit in eine Kindheitserinnerung. Und zwar möchte ich Sie bitten, Stefan Moster, uns ein kleines Stückchen vorzulesen. Ich erzähle mal zwei Sätze vorweg. Sie erzählen in dem Buch am Anfang von dem Geburtstag Ihres Großvaters. Und der Großvater hat in zwei Chören gesungen. Und Sie beschreiben also die Aufregung und die Menschen, die da zu Ihnen kamen. Wie alt waren Sie, als Sie das erlebt haben? Wissen Sie das?
Ich weiß es, ich kann es so nicht sagen, weil ich es sicherlich mehrmals erlebt habe. Okay. Also in Abwandlungen. Ja? Mhm. Also immer so alle 10 Jahre ungefähr oder alle 5, meinetwegen. So vielleicht 10, so ungefähr. Mhm. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner.
Okay, dann hören wir jetzt ein Stückchen aus Ihrem Buch.
Im Haus herrschte Aufregung. Mein Großvater richtete seine Krawatte und reckte den Hals, als wäre er einer der Männer, die gerade sein Grundstück bevölkerten, während meine Großmutter eindringlich meinen Onkel beschwor, nicht die schöne Welt singen zu lassen. Mein Onkel beschwichtigte, gab aber kein Versprechen ab. Stumm vor Nervosität räusperte sich mein Großvater ein ums andere Mal. Er feierte an diesem Tag einen runden Geburtstag und zu diesem Anlass hatten sich beide Chöre, denen er angehörte, eingefunden, um ihm ein Ständchen zu bringen. Der Männergesang Heiterkeit und der Männergesang Verein Einigkeit, beide geleitet von seinem Sohn, meinem Onkel. Durchs Küchenfenster sah mein Großvater im Sonntagsstaat zu, wie sich 100 Männer, die er allesamt kannte, in Chorformation aufstellten und wie der Dirigent, der sein Sohn war, vor ihnen Position bezog. Sobald die Formation stand, trat er in einer seltenen Mischung aus schüchternem Zögern und mannhafter Entschlossenheit in Begleitung seiner Frau durch die Haustür auf die Eingangstreppe, um von dieser Warte aus den Sängergruß entgegenzunehmen. Ich sah alles aus kindlicher Perspektive von der Seite und war ebenfalls gespannt, denn ich wusste, was kam und wusste daher auch, dass es mich faszinieren würde.
Stefan Moster, vielen Dank. Das war ein ganz kleiner Eindruck aus Ihrem neuen Buch Vom Glück im Chor zu singen. Es ist diesmal kein Roman, sondern ein Sachbuch geworden, aber ein Sachbuch, das ganz viel mit Ihnen und Ihrer Familie und Ihrer eigenen Geschichte auch zu tun hat. Nun ist das etwas, was Sie beschreiben, was ganz viele Menschen, die in Chören singen, kennen. Die Aufregung, das Räuspern, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Und die ganze Stimmung, bevor man dann eben vor ein Publikum tritt. Lassen Sie uns ganz am Anfang anfangen. Wie wird man denn Chorsänger oder Chorsängerin? Haben Sie in Ihren Recherchen etwas rausgefunden über einen Menschenschlag, einen Charakterzug, eine Art von Extrovertiertheit vielleicht oder Introvertiertheit, die man braucht, um in so einen Chor zu gehen?
Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich glaube, dass oft ist der Anstoß dann einer, der mit dem Singen nichts zu tun hat. Der hat zum Beispiel mit der Gemeinschaft zu tun hat, in dem er sich befindet. Zum Beispiel, dass man in einem Dorf lebt, in dem es einen aktiven Chor gibt. Oder dass man eine Freundin hat, die in einem Chor singt. Oder dass man, dann gibt es die Varianten, dass Menschen in Chorkonzerte gehen und beeindruckt sind von dem, was sie dort auf der Bühne sehen und hören und dann gerne die Seite wechseln wollen. Dann ist aber natürlich so, dass also ein Lied haben wir alle in uns. Also die Voraussetzung zum Singen besteht bei allen, auch bei den Unmusikalischen oder der Wunsch zum Singen. Und das ist dann natürlich ein Schritt, das im Chor zu tun. Da muss man sozusagen auch vielleicht ein Faible für Musik an sich entwickeln und so weiter. Aber dann ist es so, man zum Beispiel, wer religiös groß wird, singt in der Kirche. Das ist schon irgendwie ganz normal. Wenn Geburtstage sind, werden Kanons gesungen und so weiter und so fort. Also so kann irgendwie bei einem Kind beispielsweise dann auch der Funke überspringen oder das Bedürfnis geweckt werden, dem weiter nachzugehen.
Sie haben in Ihrem Buch so unglaublich viele tolle Beispiele für Chorgesang und wie er eingesetzt werden kann. Mir kam jetzt gerade in den Sinn, als Sie sprachen, ein Beispiel von der irischen Band U2, die in Amerika, in Harlem, mit einem Chor ein Lied singt. Und das kann man sich auf YouTube angucken. Habe ich natürlich gleich gemacht, als ich das las in Ihrem Buch. Und das ist total beeindruckend, weil das einfach geübte Stimmen sind, die mit so einer Freude an diese Aufgabe rangehen, dass die Band, die damals schon weltberühmt ist, wirklich zurücktritt und das auch ein bisschen genießt.
Ja, die sind richtig ein bisschen perplex eigentlich. Die Jungs, die sind am Anfang ganz cool.
Ja.
Und aber da steckt auch was drin. Wenn man sich das anschaut, sieht man auch, dass die, was Chorgesang immer ausmacht, man ist mit dem ganzen Körper dahinter. Ja. Es ist der eigene Atem. Und man muss mit sich selber eins sein. Ja? Also wenn man im Chor singt, spielt es keine Rolle, wie man aussieht. Und man darf sich darüber auch keine Gedanken machen. Man kann nicht singen, wenn man den Bauch einzieht beispielsweise. Und ich glaube, diese Erfahrung, dass man mit sich und seinem Körper, vor allem mit seinem Körper, auch eins ist beim Singen, die ist oft eine unbewusste, vermutlich. Mhm. Aber die wirkt sich trotzdem aus, da bin ich fest davon überzeugt.
Und eine zweite Erfahrung ist ja auch, dass man mit den anderen Stimmen in eine Art Gleichklang oder eine Schwingung gerät. Und auch das ist ein Erlebnis, was man ja sonst im Alltag nicht hat.
Genau, das kann man auch wirklich so theoretisch sich schwer vorstellen. Aber sobald man mitmacht, spürt man es ganz schnell. Ja, es ist ja, tatsächlich ist das auch alles erforscht, ja. Also die Herzen fangen an, im Gleichklang zu schlagen, tatsächlich, ja. Es gibt Interaktion zwischen den Gehirnströmen und so weiter und so fort. Das kann man alles in Forschungsberichten nachlesen, aber das ist nicht so wichtig. Man spürt es und es ist eine euphorisierende Wirkung, die dabei besteht und die noch nichts sozusagen mit dem Massenerlebnis zu tun hat. Das gibt's natürlich auch, also beim Singen im Fußballstadion und so weiter. Aber zunächst mal einfach die Stimmen zu bündeln und zu verbinden, ist schon euphorisierend.
Hm. Stefan Moster, wir sprechen gleich weiter nach einem weiteren Musikwunsch. Sie haben uns die Goldberg-Variation mitgebracht. Warum dieser Wunsch?
Alles beginnt mit Bach.
So lassen wir es mal stehen und hören rein.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten den Pianisten Andras Schiff mit der Aria aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Und das war ein Wunsch unseres heutigen Gastes, des Autors und Übersetzers Stefan Moster. Wir sprechen in dieser Stunde über das Glück, im Chor zu singen. Das ist der Titel Ihres jüngsten Buches. Und Sie schreiben dort, eine Kultur, in der nicht gesungen wird, gibt es auf diesem Planeten nicht. Allein das ist schon eine faszinierende Aussage, finde ich.
Ja, das ist ein Satz, wenn man den niederschreibt, dann zittert man förmlich, weil man sich dann tausendmal fragt, stimmt das auch wirklich?
Ja.
Aber so ist es. Das ist genauso.
Das ist etwas, was uns wirklich ganz zutiefst im Kern ausmacht, der Gesang.
Ja. Und das ist so, das wird auch erwähnt hier in dem Buch, also man kann das an sich selbst überprüfen gewisserweise. Also wenn man in besonderen Situationen ist, dann kann man ein Lied in sich hören. Also mein Musterparadebeispiel ist immer, wenn man allein am Meer steht und die Brandung sieht. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde fast wetten, dass die allermeisten Menschen in dem Fall ein Lied hören können in sich. Und das kann interessant sein, darauf mal zu lauschen, weil ich würde sogar so weit gehen und sagen, das ist sowas wie die persönliche Hymne, die man in sich trägt, die sich dann meldet.
Sie schreiben über die Tradition des Gesanges in ganz verschiedenen Kulturen und Ländern, zum Beispiel über die Songlines der Aborigines oder auch über die Sami im Norden Norwegens, Schwedens und Finnlands. Die besingen ihre traditionellen Joiks. Und da geht's dann um Naturphänomene oder um Tiere. Und bei den Tschuktschen in Sibirien, da wird, wie Sie schreiben, jedem neugeborenen Kind eine Melodie mitgegeben als Bestandteil der Identität. Also da wird das quasi institutionalisiert, was Sie gerade beschrieben haben.
Ganz richtig, ja. Und bei den Sami, das ist eigentlich ganz schön, weil die Lieder sind gar nicht fertig, die Joiks, sondern die entstehen jedes Mal neu. Und im Dialog mit dem Landschaftsphänomen, das man vor sich hat, ja, oder mit dem Lichtphänomen, das man vor sich hat.
Wenn man das bedenkt, dann beschleicht einen fast eine Idee, dass man sagt, naja, das ist das Ursprüngliche, was in uns eben zum Ausdruck gebracht werden kann. Und wenn das dann kanalisiert ist in Chorgesang, ist fast schon schade drum, um diesen ursprünglichen Ausdruck. Aber wahrscheinlich würden Sie mir da nicht zustimmen.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber das ist einfach eine Entwicklung, die eigentlich ganz natürlich ist, ja, weil es gibt dann immer Leute, die ein bisschen besser singen können, dann gibt es Leute, die die Idee haben, das ein bisschen auszubauen und so weiter, dann gibt es Leute, die zusammen singen wollen und schon hat man einen kleinen Chor und so weiter und diese, sozusagen die Kulturisierung des Gesangs, die ist auch Teil der Sache, also Teil der Freude daran eigentlich.
Mhm. Wie sind Sie denn bei der Recherche über diese Chortraditionen oder Gesangstraditionen vorgegangen? Also es gibt ja durchaus auch wissenschaftliche Aspekte. Wir hatten schon ein, zwei, die darüber Auskunft geben, was das Singen mit dem Körper macht zum Beispiel.
Also zunächst muss ich sagen, das ist kein Fachbuch. Das ist zwar ein Sachbuch, aber ein erzählendes Sachbuch, aber kein Fachbuch. Und das ist ganz wichtig. Und also im Grunde, man könnte das auch so sagen, das ist das Buch eines Dilettanten. Aber sozusagen im positiven Sinn, ja. Also der Experte, der muss immer überlegen, was haben die anderen Experten geschrieben und so weiter. Aber ich habe versucht, mich leiten zu lassen, wie beim Spaziergang so ungefähr. Und dann aber immer natürlich nachzudenken und nachzurecherchieren und so weiter. Und sozusagen, ich sage auch ich in diesem Buch ganz bewusst, die Leserinnen und Leser, die können sich dann da einklinken. Mhm. Und das ist gewissermaßen auch, dient auch dazu, die Schwelle niedrig zu halten. Also das ist jetzt irgendwie kein Abriss über die Geschichte des Chorgesangs. Es gibt tausend Aspekte, die überhaupt nicht erwähnt werden.
Ja, die Geschichte spielt eine Rolle, dann spielen aber ganz viele andere Aspekte auch eine Rolle. Eben das, was Sie eben schon erwähnt haben, worüber wir gesprochen haben, dieses unglaubliche Gefühl der Gemeinschaft, ne, dass eben auch durch dieses Gleichschwingen, Gleich klingen und den Takt der Herzen, die im gleichen Rhythmus schlagen und sowas. Und das ja alles wissenschaftlich erforscht.
Klar, ich meine, es ist natürlich gut, wenn man in die Geschichte schaut, weil man dann auch etwas sehen kann, woher die Entwicklung kommt. Zum Beispiel, dass im 19. Jahrhundert der Chorgesang immer das Bürgerliche war und eben nicht den Adligen vorbehalten und so weiter. Dass Chorgesang sich immer an alle richtet oder für alle offen ist. Jedenfalls ab dem 19. Jahrhundert und so weiter. Oder auch dann die Herkunft aus dem sakralen Bereich, die man immer noch spüren kann und so weiter.
Über die Geschichte möchte ich gleich noch ausführlicher mit Ihnen sprechen. Ich wollte noch mal auf die gesundheitlichen Aspekte. Was ich ganz toll fand, war, dass man festgestellt hat, ich gebe das jetzt aus dem Gedächtnis wieder, dass das Singen tatsächlich auch das Immunsystem aktiviert. Also es hat auch noch eine gesundheitsfördernde Wirkung. Fantastisch.
Ja, das ist einfach, da werden Botenstoffe ausgeschüttet, ja, die eben auch für andere Sachen zuständig sind. Also die sogenannten Kuschelhormone zum Beispiel, die auch ausgeschüttet werden bei Umarmung oder sogar bei Geburt oder beim Stillen und so weiter. Bestimmte andere Hormone, die den Körperhaushalt regeln, das ist einfach so. Ja, es ist wie leichter Sport beispielsweise auch. Und natürlich hat es eben diese, sozusagen, noch gleichzeitig diese Wirkung auf den Geist, auf das Psychische. Und hat einen zusätzlichen Stärkungseffekt allein dadurch.
Und andersrum, man kann nicht gut singen, wenn man traurig ist. Und daran schließen Sie den Gedanken an, dass es vielleicht aus der Tradition der Klageweiber, die für einen dann in einer Trauersituation die Trauer rausgelassen haben, dass aus dieser Tradition dann auch klassische Kompositionen für Chor kamen, die eben Trauergesänge sind.
Genau, also das hätte man als Experte nicht schreiben können. Das kann man als, das ist eben genau das, das kann man als Dilettant machen. Das ist sozusagen eine Frage, also an mich selbst. Das ist eine Vermutung, im Grunde aber eine produktive Vermutung. Weil es ist so, wenn ich traurig bin, dann kommt mir kein Lied auf die Lippen. Das kann andere übernehmen. Ich habe zum Beispiel Klageweiber gehört, estnische Frauen, alte Frauen, die die Tradition noch fortführen. Also es ist wirklich beeindruckend und die machen ihren Job wirklich richtig gut. Man kann sich vorstellen, dass man seine Trauer da auch hingibt und so. Und die Requiems, die wir kennen, von denen es ganz viele gibt, die sind ganz großartige Musik.
Stefan Moster, wir sprechen gleich weiter, hören erstmal Musik und zwar von Leoš Janáček, den ersten Satz aus der Kreutzersonate.
Thank you.
NDR Kultur à la carte. Das Mandelring-Quartett spielte den ersten Satz aus dem Streichquartett Nummer 1 der Kreuzersonate von Leoš Janáček. Stefan Moster ist zu Gast, Autor und Übersetzer und nicht selbst aktiv oder oft aktiver Chorsänger, aber in einer Familie aufgewachsen, in der, so wie ich es mir vorstelle, von früh bis spät gesungen wurde. Nicht ganz. Sie schreiben in Ihrem Buch über den Chorgesang, dass im Jahr 2014 die Chormusik in deutschen Amateurchören in das bundesweite Verzeichnis immaterielles Kulturerbe aufgenommen wurde. Das heißt, es ist ein Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Was macht denn diese Besonderheit des Chorgesangs gerade bei uns in Deutschland aus?
Also es gibt viele Besonderheiten. Mhm. Erstens mal ist es so, es ist für alle. Also das ist tatsächlich so, das hat eine bürgerliche Tradition. Es gibt Chöre auf allen Ebenen, es gibt Chöre in Dörfer und das bedeutet, dass die sogenannten einfachen Menschen in Kontakt mit der Hochkultur kommen. Und zwar so, dass sie sie selbst auch noch erzeugen. Es hat ein verbindendes Element, ein integratives Element, weil es eben nicht darauf ankommt, welchem Stand man angehört. Alle Eigenschaften treten zurück hinter der Bereitschaft zu singen oder an diesem Werk mitzuwirken. Dann kommt dazu, dass man auf diese Art und Weise ein Repertoire pflegt, eine Tradition pflegt, also die Kulturtradition weiterführt. Allein das ist schon, glaube ich, fast genug. Ja.
Ganz besonders auf jeden Fall. Sie gehen auch in die Geschichte der Chormusik in Ihrem Buch und schreiben, dass es eine Tradition sei, die seit 1000 Jahren praktiziert wird. Was waren denn die ersten Chöre überhaupt, die man als solche bezeichnen kann?
Das kommt ein bisschen darauf an, wo man ansetzt. Ja, aber im frühen Mittelalter würde man sagen, das sind die jungen Menschen meistens oder vielleicht auch Mönche, ein bisschen ältere Menschen, die im Gottesdienst im Stundengebet gesungen haben, also nach der Liturgie. Die haben das immer wiederholt, ne? Das kam halt jeden Tag mehrmals, dann immer wieder das Gleiche und so weiter. Und da haben sie Übung gewonnen und so haben sich gewissermaßen die ersten Chöre gebildet.
Und dann gab es 1791 den ersten gemischten Chor in Berlin, die Singakademie zu Berlin, gegründet von Karl Friedrich Fasch, einem Schüler von Johann Sebastian Bach. Und diese Singakademie bestand aus 7 Sopranen und je 5 alten Tenören und Bässen. Diese älteste gemischte Chorvereinigung der Welt, schreiben Sie in Ihrem Buch, traf sich jeden Dienstag zum gemeinsamen Singen. Und es war tatsächlich eine kleine Revolution, auch dadurch, dass es ein gemischter Chor war.
Das ist richtig, ja, aber richtig in Fahrt kam das eigentlich erst, als dann nach Fasch der Herr Zelter kam, weil der nicht nur Musiker war, sondern auch Maurermeister. Also der verkörpert gewissermaßen dieses Down-to-Earth des Chorgesangs irgendwie am besten. Und der hat aber auch dafür gesorgt, dass der Chor übt, dass man die Sache ernst nimmt, dass Regelmäßigkeit reinkommt, Verbindlichkeit reinkommt und hat das Ganze auch sozusagen didaktisch begleitet, dann eine gewisse Systematik dann reingebracht.
Stefan Moster, wenn man über die Geschichte des Chorgesangs in Deutschland spricht, dann darf man natürlich ein Kapitel nicht ausklammern, nämlich eine gewisse Instrumentalisierung des Chorgesangs und gerade dieses Gefühls des Miteinanders, zuletzt durch die Nationalsozialisten. Ist das denn ein Aspekt, der Sie ja auch rückblickend noch traurig macht, weil einfach vieles verloren ging, was vorher einfach selbstverständlich war?
Naja, das gilt eigentlich für alle Lebensbereiche, nicht? Also, es wird alles missbraucht, was missbraucht werden kann, nicht? Also, man kann, gerade hier in Hannover 1928 gab es ein großes Sängerfest, wo noch das sozialdemokratisch geprägt war, ne? Wo Arbeiterchöre Missa Solemnis gesungen haben und so weiter und so fort. 5 Jahre später war der Spuk alles vorbei. Der Spuk hat begonnen, sozusagen. Das ist insofern traurig aber bei den Chören, gab es welche, die gegen den Stachel gelöckt haben, auch in der Nazizeit. Das darf man eben auch nicht vergessen.
Es war aber gefährlich, wie Sie auch schreiben.
Genau,
also man musste angeben, welche Stücke man singt und die wurden dann genehmigt oder eben nicht genehmigt. Manche Chöre haben das aber, wie Sie eben schreiben, nicht gemacht und liefen dann Gefahr, dass sie gar nicht mehr auftreten konnten.
Genau, also man kann auch da sehen, also wie welche Leute versucht haben, Kantoren zum Beispiel oder Dirigenten, kleine Freiräume zu schaffen, auch unter Einsatz ihrer eigenen Existenz.
Stefan Moster, wir machen weiter in dieser Stunde mit Musik und zwar mit einem weiteren Wunsch, den Sie mitgebracht haben von Anton Bruckner, Locus Iste. Warum diese Musik?
Das ist ein Beispiel für ein Oratorium für kleinen Chor, könnte man sagen. Also diese ganz großen Werke, Haydns Schöpfung, Johannes Passion von Bach und so weiter, können eben nur sehr gute, sehr große Chöre singen. Aber im Land gibt es zigtausend kleine Chöre. Und die können aber trotzdem mit der Hochkultur, mit der Spitze des Chorgesangs in Berührung kommen, indem sie Sachen singen wie Mozarts Ave Verum oder zum Beispiel Locus Iste von Bruckner. Relativ einfach, aber trotzdem ganz, ganz fein durchkomponiert.
Locus ist der Gradualgesang für vierstimmigen Chor a cappella von Anton Bruckner war das. Wir hörten den NDR-Chor unter der Leitung von Michael Gläser in NDR Kultur à la carte. Heute mit dem Autor und Übersetzer Stefan Moster, der in seinem neuen Buch schreibt, es mag übertrieben klingen, aber ich denke, man kann im Chor Lebenssinnerfahrungen machen und sei es unbewusst. Herr Moster, wollen Sie diesen Satz ein bisschen erläutern?
Es ist vielleicht ganz einfach. Also man bringt sich ganz ein, so wie man ist, weil ohne die Persönlichkeit des Einzelnen geht es nicht. Aber man braucht die Gemeinschaft, die besteht aus lauter solchen Individuen. Und diese Gemeinschaft zusammen bringt etwas hervor, was anderen Freude macht. Das wäre sozusagen eigentlich ein strukturelles Muster für Sinnhaftigkeit. Mhm. Und dann plötzlich merkt man, ich stehe da mittendrin, weil das geht durch meinen Körper durch und das klingt gut und dafür gibt es dann noch Applaus. Das ist einfach so eine ganz geschlossene Sinnhaftigkeitserfahrung.
Sie schreiben auch über die Probensituation und das klingt natürlich nicht von Anfang an gut und manchmal im Konzert auch nicht, denn es sind ja Laienchöre, um die es geht in diesem Buch. Aber dennoch die Bereitschaft und die Freude, zu einer Probe zu gehen und das Erlebnis nach dem Singen als ein bisschen durchlüfteter Mensch, da wieder rauszukommen zum Beispiel. Ich glaube, das ist was, was viele Sängerinnen und Sänger teilen. Wir haben vorhin schon angefangen, über diese soziale Durchmischung im Chor zu sprechen. Und das ist ja ein Ideal, was auch von Herrn Fasch, den wir schon erwähnt haben, quasi mit hineingegeben wurde in die Idee. Aber es ist ein Ideal, was sich nicht immer ganz erfüllt. Ich fand es spannend, in Ihrem Buch zu lesen, dass aber zum Beispiel, wenn es eine übergeordnete Gemeinsamkeit in einem Chor gibt, dass dann die soziale Durchmischung funktioniert. Und Sie führen da zum Beispiel Menschen an, die im Sorbischen, in der sorbischen Sprache in Chören singen. Und da vereint die eben die Sprache. Und dann sind das wirklich vom Maurer bis zum Bäcker bis zum Professor oder Professorin ganz unterschiedliche Schichten.
Das ist richtig, ja. Auch in Kirchenchören kann das so sein. Ja, die sind, deren Bedeutung lässt etwas nach, aber da kann man das noch finden. So, es ist ein bisschen erstaunlich. Also in den großen Städten scheint es doch ein Fall fürs Bürgertum zu sein heutzutage. Also Mittelschicht, und es ist auch manchmal überraschend wenig divers. Ja. Ja, also wenn man einen großen Chor sieht, sieht man wenig People of Color zum Beispiel dabei. Aber ich finde, das sind vielleicht auch Prozesse, die erst in Gang gekommen sind. Das geht ein bisschen langsamer, nicht? Also in Fußballvereinen zum Beispiel, da sind alle Menschen vertreten, die es in diesem Land gibt. Mhm. Da hat man das schon, das ist ganz selbstverständlich. Und es könnte sein, dass es im Singen auch möglich ist. Aber da sind auch die Chöre gefragt, immer wieder sich zu hinterfragen, ob sie offen genug sind. Und wir sind eigentlich alle gefragt, was haben wir zum Beispiel für ein Verhältnis zu unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die einen Migrationshintergrund haben, beispielsweise. Also haben wir Kontakt zu denen, und kann das eben auch dazu führen, dass man sagt, du, ich gehe zur Chorprobe, hast du Lust, mal mitzukommen oder sowas in der Art? Oder kommen die überhaupt in die Situation, dass sie mich mal hören, wenn ich mit meinem Chor singe? Also da gibt es sicherlich noch Spielraum, aber es gibt auch andererseits Initiativen, die das Ganze befördern, also auch vom Chorverband her und so weiter.
Es gibt aber auch Chöre, die sich da schon etabliert haben, also in Hamburg-Bergedorf zum Beispiel den deutsch-türkischen Chor Meneschke, und ich weiß aus sicherer Quelle, dass da zumindest eine Kollegin mitsingt, die keinen türkischen Hintergrund hat und die sich trotzdem mit den Texten auseinandersetzt und ganz viel Freude hat. Aber es ist wahrscheinlich nur ein kleines Beispiel. Ich würde gerne noch auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, und zwar etwas, was ich schon ganz lange verfolge, und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie das in dieses Buch mit aufgenommen haben. Das sind die sogenannten Beschwerdechöre. Die gehen zurück auf ein Künstlerpaar, ein deutsch-finnisches, das im Jahr 2005 quasi die Beschwerden von Menschen aus einem Stadtviertel eingesammelt hat und da ein Chorstück draus gemacht hat mit Menschen aus dem Viertel. Und das, was ich sehr schön fand, und da Sie ja ganz viel Erfahrung in Finnland haben, der Beschwerdechor aus Helsinki, der singt vor allem über Fairness und Probleme mit der Sauna. Haben Sie sich dem mal angehört?
Ja, habe ich, ja, natürlich. Ja. Aber es gibt auch einen Schreikor in Finnland zum Beispiel. Oh. So alles mögliche. Aber ich würde so sagen, Probleme mit der Sauna, die bräuchten gar keinen großen Chor. Also es gibt Probleme, die wir haben, die brauchen große Chore. Aber darin drückt sich natürlich aus, dass der Chor repräsentiert auch immer irgendwie alle. Ja, also das ist dann, die Einzelnen treten zusammen, um Freude zu äußern, um zu trauern oder um etwas zu fordern beispielsweise.
Stefan Moster, wir hören einen letzten Musikwunsch für diese Stunde. Und zwar haben Sie uns Musik mitgebracht von Alessandro Marcello. Was ist das für Musik? Warum hören wir die jetzt?
Ja, es ist ein bisschen ein Geschenk für mich, weil ich Oboe gespielt habe und die Oboenmusik so mag. Aber das ist auch ein Stück, das oft in Filmen verwendet wird und manchmal auch sehr kitschig gespielt wird. Aber es ist besonders, das ist allein schon dadurch zertifiziert, dass Johann Sebastian Bach es übernommen hat und eine Klaviertranskription daraus gemacht hat. Ein ganz einfach schönes Stück Musik.
Heinz Holliger und Imusici di Roma spielten den zweiten Satz Adagio aus dem Oboenkonzert in D-Moll von Alessandro Marcello. Und das war ein weiterer Musikwunsch von Stefan Moster hier bei NDR Kultur à la carte. Sie schreiben in Ihrem Buch, Herr Moster, das Leben erfährt eine große Bereicherung, wenn man anfängt, gelegentlich in Chorkonzerte zu gehen und erst recht, wenn man sich dazu entschließt, in einem Chor zu singen. Was ich total spannend fand an den verschiedenen Fragen, die Sie auch in dem Buch stellen, war die Vermutung, dass Sie meinen, dass Frauen vom gemeinsamen Singen einen größeren Mehrwert haben als Männer. Habe ich das richtig verstanden?
Das überrascht mich etwas, ehrlich gesagt.
Oder habe ich das rein interpretiert?
Ich meine, es kommt darauf an. Es ist so, dass man gerade in Zeiten, in denen die Gleichberechtigung noch nicht so weit fortgeschritten war, ja, da ist es natürlich so, die Frauen werden mindestens genauso gebraucht im Chor wie die Männer. Und das ist gewissermaßen eine Gleichberechtigung dann avant la lettre innerhalb dieses Rahmens. So könnte man sagen. Dann ist es so, dass aber was stimmt, ist, dass die Frauen die gemischten Chöre tragen. Das sind nämlich immer die mehreren, sozusagen. Mhm. Sie bilden immer die Mehrheit. Aber das könnte man auch wieder so umdrehen und sagen, dass wenn Männer die Erfahrung machen wollen, gefragt zu werden oder wichtig zu sein, dann sollten sie sich einem Chor anschließen, vor allen Dingen, wenn sie Tenor sind, ja, weil es von denen am wenigsten gibt.
Absolut. Haben Sie herausgefunden, woran das liegen könnte, dass Männer weniger gern oder oft in große oder gemischte Chöre gehen?
Also das ist, man kann natürlich die Leute fragen, warum sie nicht singen, nicht im Chor singen. Dann sagen sie, sie haben keine Zeit oder sie können nicht singen oder sie sind nicht musikalisch oder sowas. Oder sie wollen sich nicht irgendwie verpflichten und so. Ich weiß es nicht. Das ist so ein, auch wenn man Frauen sind diejenigen, die Kultur tragen. Also in Konzerten, die meisten ZuhörerInnen sind Frauen. Das ist nun mal so. Die meisten Bücher werden von Frauen gekauft. Das ist etwas bedauerlich wahrscheinlich. Also, dass es da immer noch Nachholbedarf gibt auf der männlichen Seite. Aber, man könnte fast meinen, dass es Frauen leichter fällt, aus sich herauszugehen in der Gemeinschaft mit anderen. Auf der anderen Seite, wenn man im Chor ist und sieht die Männer, dann sieht man, das fällt denen auch leicht. Also im Grunde ist es irgendwie so ein komisches Relikt, das man auch überwinden könnte.
Das ist einfach die Schwelle vielleicht, ne? Dass man mal hingeht, genau, und sich darauf einlässt. Besonders, wenn man Tenor ist. Sie schreiben auch, dass Chöre Indikatoren für gesellschaftliche Entwicklungen sind. Das fand ich einen besonders spannenden Aspekt. Das Beispiel in Ihrem Buch ist unter vielen, dass Sie sagen, heute gibt es zum Beispiel einen Frauenchor der Münchner Polizei. In der Zeit, in der sich an allen Ecken und Enden der Republik die Fischerchöre aufdrängten, also vor ungefähr 30, 40 Jahren, da gab es noch nicht mal Polizistinnen. Also man sieht auch an den Chören, wie sich Emanzipation entwickelt, wie sich die Gesellschaft entwickelt.
Das ist richtig. Ja. Ein Beispiel sind auch die queeren Chöre. Mhm. Und die ganze queere Chorszene, die ist erstaunlich groß. Und es gibt, das ist dann besonders faszinierend, wenn man eben aus Europa hinausgeht und geht zum Beispiel in Länder in Asien, wo Homosexualität noch strafbar ist. Selbst dort kann es Chöre geben, die dann eben heimlich singen.
Ja. Hier in Hannover ist der queere Chor neulich auf der Bühne des Schauspielhauses zu sehen gewesen in einer ganz tollen Produktion. Das heißt, da gibt es sogar dann auch Synergien. Ich möchte gegen Ende der Stunde, und Herr Moster, leider neigt sich die Stunde schon dem Ende zu, noch auf einen Aspekt kommen. Und zwar der Frage, Sie haben ja die eigene Erfahrung in der Familie gehabt. Sie singen selber mitunter im Chor. Was hat sich für Sie durch die Recherche und durch das Buch vielleicht nochmal verändert? In der Sicht auf das chorische Singen, das Singen im Chor?
Vielleicht wirklich, dass die Bedeutung für viele Menschen, die das machen, wirklich sehr, sehr groß ist. Also wirklich sehr, sehr substanziell. Es ist nicht nur einfach was man so macht und was ganz schön ist, sondern für viele ist es ein ganz wichtiger Faktor im Leben oder fast sowas wie ein Anker. Also sie können sich selbst ohne gar nicht denken. Das glaube ich sowas. Und auch was passieren kann, wenn gemeinsam gesungen wird und andere zuhören, wie da Funken überspringen können und so eine Art von Kulturoptimismus entstehen kann. Das erschließt sich sofort, wenn man viele Chorkonzerte besucht.
Dann hatte ich eingangs und immer wieder mal erwähnt, Stefan Moster, dass Sie auch Romanautor und Übersetzer sind. Was ist denn das nächste Projekt? Geht es an eine Übersetzung oder schreiben Sie schon wieder an einem Roman?
Ich schreibe an einem Roman. In dem es nicht um Musik geht, allerdings.
Können Sie noch was verraten dazu oder ist das noch geheim?
Das ist nicht geheim. Also es ist ein Roman, der zum Teil auch sich mit der deutschen Kolonie in China befassen wird und überhaupt aber auch mit der Gegenwart und mit in Europa und Asien spielt und sich über 100 Jahre erstreckt.
Wir sind gespannt. Stefan Moster, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und Ihr Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Und das war NDR Kultur à la carte heute mit dem Autor und Übersetzer Stefan Moster. Vom Glück im Chor zu singen heißt sein Buch. Es ist im Insel Verlag erschienen. Und am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.